Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ein Leben für Gott. Wir leben für den Herrn, so habe ich das heute im Bibeltext überschrieben. Wir haben einen Herrn und wir leben für diesen Herrn. Der Bibeltext, der dem zugrunde liegt, ist ein bisschen länger, es ist ein ganzes Kapitel, aber ich finde es immer so problematisch, wenn man so einzelne Verse so ganz aus dem Zusammenhang reißt. Deswegen lesen wir uns ruhig mal, hören wir mal hin oder lesen Sie mit. Paulus schreibt dort an die Römer in Kapitel 14, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist, an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere ist in seinem Glauben schwach. Er isst nur pflanzliche Kost. Wer jetzt alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch angenommen. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist Einsicht und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für wichtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage für besonders achtet, dann tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas unrein ansieht, für den ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch für sie gestorben. Stürze nicht durch das, was du isst, andere ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn der handelt nicht im Glauben oder aus Glauben. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Über manche Fragen, die in diesem Text angesprochen sind, da sind wir heute nicht so ganz unser Alltag. Die Frage, ob man Fleisch essen soll oder nicht, die wird heute auch wieder heiß diskutiert, aber aus anderen Gründen. Manche sagen, ja, das ist von der Ernährung her gescheiter. Die einen sagen, man soll keine Tiere essen. Die anderen sagen, ja, für die Energie, die nötig ist, um ein Kilo Rindfleisch herzustellen, könnte man 10 Leute pflanzlich ernähren und all so Sachen. Es gibt also viele Gründe, darüber zu diskutieren. Das ist nicht ganz die Begründung, die damals so aktuell war, sondern es war etwas anderes, der Hintergrund. Es gab damals, in der Antike war Fleischessen eigentlich zutiefst mit religiösen Fragen behaftet. In Israel wurde Fleisch gegessen bei den Festen, wenn die Leute geopfert haben. Da wurde das Fett des Tieres verbrannt, das Fleisch wurde gekocht und von den Anwesenden gegessen. Und so war auch in heidnischen Religionen, war das so üblich, dass von jedem Tier, was geschlachtet wurde, ein Teil des Tieres vom Priester verarbeitet wurde und der Rest des Tieres, was er nicht gebraucht wurde, wurde in der angeschlossenen Metzgerei verkauft auf dem Markt. Somit war folglich eigentlich so ziemlich jedes Fleisch, was man gekauft hat, im Grunde Götzenopferfleisch. Dann haben Christen gesagt, das kann ich doch nicht essen. Ich kann doch nicht am Götzendienst teilnehmen, indem ich jetzt hier meinen Schnitzel mir brate. Andere haben gesagt, wer hat alles geschaffen? Wer ist der Herr? Und wer sind diese Götzen? Sie sind nichts. Sie sind bedeutungslos. Es ist völlig wurscht, was ich esse, im wahrsten Sinn des Wortes. Wer hat jetzt recht? Nun, wir sehen in diesem Kapitel, eigentlich schlägt sich Paulus auf die Seite der Starken. Er sagt, es ist völlig richtig. Durch das, was ich esse, kann ich mich nicht versündigen. Und er ist da mit dem Einklang auch mit Jesus, der sagt, das, was den Menschen unrein macht, ist, was aus dem Mund rauskommt und nicht, was reingeht. Und zugleich sagt Paulus aber auch, aber wir haben auch Verantwortung. Und das sind so diese Gedanken, die mir auffallen. Es beginnt damit, dass er sagt, Christen sind Menschen, die einen Herrn haben. Wir haben einen Herrn, dem gehören wir. Und wenn wir ihm gehören, dann haben wir ihm auch zu gehorchen. Und wenn wir ihm gehorchen, da steckt ja auch das Wort horchen drin, also hören. Und Christen sind Menschen, die einen Herrn haben, dem sie gehorchen, auf den sie auch hören. Hören auf das, was Gott sagt. Damit ist klar, dass wir in Fragen des täglichen Lebens nicht einfach so machen können, was wir sagen, ja, die Nachbarn machen es doch auch. Also wir sind schon dazu aufgerufen und herausgefordert, über das, was wir tun, mal nachzudenken und zu überlegen, ist das, was eigentlich so um uns herum passiert und wie wir aufgewachsen sind, ist das eigentlich in all dem so ganz dem entsprechend, was Gott möchte. Wir haben einen Herrn. Einen Herrn zu haben heißt, der darf über uns bestimmen und der heißt nicht nur so. Es ist ja im Deutschen schwierig, ne? Im Deutschen haben wir Männern es gut. Wir sind alle Herren. Wenn ich einen Brief kriege, sehr geehrter Herr Romeike, selbst wenn ich nirgendwo was zu sagen habe, aber auf dem Briefkopf bin ich Herr. Die Frauen haben es da ein bisschen schwerer. Frau ist jetzt nicht irgendwo ein Titel, der irgendwo, aber Herr und Herr ist irgendwo. Wir sagen dann, Jesus ist Herr. Naja, der Herr Jesus. So wie man sagt, der Herr Meier und der Herr Müller und der Herr Schulze. Aber, nee, Herr, das heißt, es ist einer, der wirklich gebietet. Ist Jesus nur der Herr, weil wir ihn halt so anreden? Oder ist er der Herr, weil er was zu sagen hat? Jesus sagt ja mal, was nennt ihr mich denn Herr, Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Wir haben einen Herrn, auf den wir hören, dem wir gehorchen. Ein Wort, das oft gebraucht wird, ist verantwortlich. Und diesem Wort Verantwortung oder verantwortlich steht ja das Wort Antwort drin. Antwort heißt, ich gebe jemand Antwort. Christus ist deshalb für alle gestorben, schreibt Paulus an die Korinther, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich selbst leben. Also nicht nur hier in Römer 14 schreibt er das, auch an die Korinther. Wir gehören nicht mehr uns. Das Wort Erlösung, was wir so gern gebrauchen, kommt ja damals aus dem Sklavenhandel. Wenn einer einen Sklaven freilassen wollte, musste er ihn kaufen. Und wenn er ihn dann kauft und er mit ihm dann gehört, dann kann er ihn freilassen. Man konnte nicht einfach sagen, ich bin jetzt frei. Wir sind Jesus verantwortlich, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Und dazu gehört auch, dass diese Antwort auch dazu gehört. Verantwortung, ohne dass ich jemand Antwort gebe, macht eigentlich keinen Sinn. Die erste Frage ist also Verantwortung wem gegenüber? Verantwortung, wem muss ich denn antworten, wenn mich jemand fragt, warum machst du das so? Es gibt ja viele Leute bei uns, wenn man da sich mit Arbeitskollegen oder so in der Frühstückspause unterhält oder mit Nachbarn. Wie Christen sich zu verhalten haben, hat ja irgendwo jeder irgendeine Vorstellung davon, ne? Wie kannst denn du als Christ so ein Auto fahren? Wir waren da vor Jahren mal bei der Tagung und da waren wir zusammengewürfelt in der Jugendherberge, lauter erwachsene Männer und der eine, wie kannst du als Christ Mercedes fahren? Das geht doch gar nicht. Ja, jeder hat so seine Vorstellung. Wie kannst du als Christ so ein großes Haus haben? Oder wie kannst du keins haben? Wie geht denn das? Darf man das? Also, Menschen, die uns sagen, du kannst doch als Christ nicht so und so. Schwierig wird es natürlich schon, weil teilweise auch in der Gemeinde Leute sagen, wie kannst du als Christ dich so verhalten? Wie kannst du als Christ Fleisch essen? Es hat mich mal jemand angerufen von einer anderen Gemeinde und sagt, ist der sowieso bei Ihnen in der Gemeinde? Ich sage, ja, wieso? Ja, der hat uns kürzlich hier mal ein ganzes vornehmes Essen im Hotel gesprengt. Der war da eingeladen und die im Hotel hatten dann so Flachplatte aufgebaut, sehr schön und so. Und da war da Blutwurst dabei. Und dann hat der davor versammelter Mannschaft ein Theater gemacht. Wie kann man bei einer christlichen Veranstaltung Blutwurst servieren, wo doch in Apostelgeschichte 15 steht, dass die Christen sich von jedem Blut enthalten sollen. Und da war nicht eher Ruhe, bis er irgendwo den ganzen Laden aufgemischt hatte. Das Schlimme war, es waren ja nicht nur Gemeindeleute da, sie hatten ja Fremde eingeladen zu diesem Empfang. Und ich konnte eigentlich nur bei mir denken, ja, so ist er. So kennen wir ihn und lieben ihn. Ist das so? Wie gehen wir damit um, wenn andere Christen uns sagen, wie kannst du als Christ so handeln? Wem bin ich verantwortlich? Vielleicht hat es damit zu tun, wenn wir nochmal einen Punkt zurückgehen und sagen, Verantwortung heißt, auf Gott hören, gehorchen, hinhören, was sagt er mir. Wie viel von unseren Gewohnheiten sind eigentlich darin begründet, dass wir irgendwo in der Gemeinde aufgewachsen sind, wo das halt so üblich war und wo man sich über bestimmte Dinge nicht Gedanken gemacht hat. Und dann ein paar Jahre später kommen dann Leute woanders her und sagen, ja, wie könnt ihr als Christen so leben? Es ist schon interessant, wenn man so im Lauf der Jahrzehnte mal vergleicht, was Christen in verschiedenen Zeitaltern alles für Sachen abgelehnt haben. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion über Musik vom Zaun brechen. Ja, welche Instrumente vor wenigen Jahren noch wir gesagt haben, die sind für das Christen unwürdig, die vertreiben den Heiligen Geist, wenn man die in der Orgel, in der Kirche gebraucht, die Orgel zum Beispiel. Wie kann man so ein weltliches Instrument wie die Orgel für die Kirche einsetzen? Das geht ja gar nicht. Ja, die ersten Orgeln in der Kirche waren angefeindet. Es gibt häufige, heftige Diskussionen darüber, über dass Christen sich ja nicht an dieser Unsitte beteiligen können, mit Messer und Gabel zu essen. Gabel ist sowas zutiefst Heidnisches. Denn was Gott mit seiner Hand geschaffen hat, habe ich gefälligst auch mit meiner Hand zu essen. Haben Christen in früheren Jahrhunderten argumentiert. Es wäre ja mal eine Überlegung fürs Sommerfest dann. Von wegen Gabel. Über die Eisenbahn und was alles nicht Christen gesagt haben, das darf doch alles nicht sein. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht so weit wegzugehen. Ich erinnere mich an eine Gemeinde vor einiger Zeit, wo wir ein gemeinsames Sommerfest gemacht haben und wo dann auch einige Flüchtlinge da waren und wo dann Leute vorgeschlagen haben, einfach damit wir beim Essen keinen Unterschied machen müssen. Und wenn dann auch Muslime eingeladen sind, dann machen wir nur Geflügelwurst und Rindswurst und dann können alle was davon haben. Und wie dann Diskussionen aufgebrochen sind, als ob wir das deutsche Kulturgut der Schweinebratwurst verteidigen müsste und das Abendland auf dem Spiel stünde, wenn es beim Gemeindefest einer Gemeinde keine Schweinebratwurst gäbe. Ich habe mich sowas von geschämt, wo ich gedacht habe, das darf ja nicht wahr sein. Vor wem bin ich verantwortlich? Ja? Und das nächste, wofür bin ich verantwortlich? Diese beiden Fragen sind ja die spannenden Fragen, die sich hier durchziehen durch dieses ganze Kapitel. Verantwortlich, schreibt Paulus hier, sind wir zunächst mal für unsere Entscheidungen. Vor Jesus. Nicht vor den Menschen, nicht vor denen draußen und auch letztendlich nicht vor denen in der Gemeinde. Verantwortlich bin ich vor Jesus. Er ist mein Herr. Und er wird hier sehr deutlich und sagt, wer einen anderen jetzt hier verurteilt, der stellt sich zwischen Jesus und diesen Bruder und bestimmt jetzt über einen Menschen, an seinem Herrn vorbei. Paulus legt Wert darauf, dass er sagt, nein, wir sind persönlich verantwortlich. Das heißt aber auch für mich, dass ich mich nicht einfach dranhängen kann und sagen, ja, so hat es der und der gemacht, so mache ich es auch. Es ist schon interessant, dass Gott sehr unterschiedlich führen kann. Selbst Menschen, die in einer Gemeinde sind, können unterschiedlich geführt werden. Wie schreibt Paulus hier? Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ein praktisches Beispiel davon lesen wir in Apostelgeschichte 12. Da heißt es, Herodes ließ den Apostel Jakobus verhaften und umbringen. Und als er gesehen hat, hey, das ist populär, da kann man Stimmen sammeln mit, da kann man beliebt werden, hat er als nächstes den Petrus gefangen genommen und hat gesagt, so, mit dem machen wir jetzt weiter. Jetzt hat aber Gott was dagegen und hat den aus dem Gefängnis rausgeholt. Aus dem sichersten Gefängnis Jerusalems bei Nacht den Petrus rausgeholt, extra einen Engel losgeschickt, die Türen umgebaut in automatische Öffnung und Schließen. Und ja, und dann wurde der Petrus mit viel Aufwand durch einen Engel gerettet. Ist das gerecht? Wieso darf der Jakobus umgebracht werden von Herodes und der Petrus nicht? Was hat der Jakobus falsch gemacht? Oder was hat der Petrus falsch gemacht? Wer von beiden ist jetzt der richtige Jünger? Wie sagt Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir für den Herrn. Sorgfältig zu fragen, Herr, was willst du? Interessant ist ja, wenn wir das betrachten, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann heißt es ja auch, dass wir hinschauen, wie hat Jesus gelebt. Und mit einer, manchmal habe ich fast den Eindruck, Jesus lässt es drauf ankommen. Da heißt es, Jesus wird von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Nun waren die Pharisäer in ganz Israel dafür bekannt, für ihren Reinheitsfimmel. Die haben im Grunde gesagt, keiner darf irgendetwas essen, ohne vorher demonstrativ die Hände zu waschen. Jetzt ist Jesus eingeladen beim Pharisäer. Er geht in sein Haus und da steht immer das Waschbecken hier am Eingang und Jesus geht dran vorbei und setzt sich hin. Jesus hat es gesehen und geht dran vorbei. Und es war nicht, dass er gesagt hat, ach, jetzt war ich so ins Gespräch vertieft, habe ich ganz vergessen, gehen wir das nochmal schneller hin. Nein, Jesus geht demonstrativ vorbei. Und dann beim Essen, beim Tischgesprächen erzählt er dann, ja, ihr Pharisäer, ihr guckt drauf, dass von außen alles schön sauber ist, aber innen drin, da müsstet ihr mal reingucken, was da innen drin alles ist bei euch. Von Händewaschen stand auch nichts im Gesetz. Und so ist bei Jesus auch, dass er diese Gebote, die die Menschen so generell, es war gesellschaftlich akzeptiert, dass man am Sabbat keine Ähren rausreißt und die Körner isst. Jesus hat sich nicht dran gestört. Er kommt im Sabbat in die Synagoge und da ist ein Kranker und er weiß schon, wie sie jetzt alle drauf geiern. Und da sagt Jesus nicht zu dem Mann beim Rausgehen, kommst du morgen mal vorbei, ich heil dich. Nee, in der Synagoge während dem Gottesdienst. Weil Jesus sagt, mir geht's drum, den Willen des Vaters zu tun und nicht das, was generell gesellschaftlich anerkannt ist. Ja, ich habe den Eindruck, Jesus lässt es manchmal förmlich drauf ankommen, den Menschen die Augen zu öffnen zwischen dem, was Gott sagt und dem, was wir meinen, was er sagt. Und ich glaube, das ist so eine Gefahr, gerade in Deutschland oder in vielen christlich geprägten Ländern, dass wir manchmal nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was einfach gesellschaftlich so Gepflogenheit ist und dem, was wirklich im Wort Gottes steht. Und manchmal fällt uns das dann auf, wenn es dann, ist es hier in Hessen auch, dass man mit dem Kind nicht mit dem Kinderwagen auf der Straße fährt, bevor es nicht getauft ist? Ja, das ist in Bayern heute noch, ne? Wenn das Kind nicht getauft ist, darf man nicht mit ihm spazieren gehen. Ja, wer sagt das? Ja, dass man bestimmten Tagen keine Wäsche waschen soll. Das ist ja, manchmal ist der Übergang zum Aberglauben ja fließend. Aber manchmal ist es ja, ja auch christlich so verbrämt. Karfreitag bloß Fisch essen. Gründonnerstag Spinat. Wo steht es im Neuen Testament? Ja, die Hessen haben doch die grüne Soße entdeckt für den Gründonnerstag. Also jetzt schaut mich doch nicht so entsetzt an. Also das finde ich sehr spannend, wie Jesus damit umgeht und manchmal so entlarvend genau das macht, worauf sie jetzt achten. Und dass Jesus sich zum Beispiel mit Leuten zusammengesetzt hat, dass er das Haus des Zachäus betritt, dass er sich mit Zöllnern und Sündern und allen möglichen Leuten zusammensetzt. Kennt jemand aus dem ganzen Alten Testament ein einziges Gesetz, das es verbietet, das Haus eines Heiden zu betreten? Und trotzdem war zur Zeit Jesu in jedem in Israel klar, das darf man als frommer Jude nicht tun. Man würde sich ja verunreinigen, wenn man da reingeht. Und so merkt man, wie unsere Verantwortung oft so überlagert ist von irgendwelchen Sitten und Gebräuchen. Und es ist wirklich spannend, mal dem zu hinterfragen, was sagt Gott denn wirklich? Und ist das, was wir so angenommen haben, denn wirklich der Wille Gottes? Viele Vorschriften zur Reinheit und zum Tempel. Die Israeliten haben sich meist noch keine Gedanken gemacht, dass die Opfertiere im Tempel verkauft wurden. Und Jesus schmeißt sie alle raus. Weil er sagt, hier, das ist ein Gebetshaus, kein Kaufhaus. Hier wird gebetet und nicht geblökt. Das, worauf es wirklich ankam, haben sie nicht gesehen. Wir dürfen lernen von Jesus. Ein wichtiger Punkt ist noch der, ach, jetzt haben wir es hier persönlich, sorgfältig wie Jesus. Und dass Paulus hier Wert drauf legt, dass er sagt, Leute, lasst uns doch bitte auch mal unterscheiden zwischen dem Kern des Evangeliums und den Randfragen. Wenn ihr in der Gemeinde die ganze Zeit darüber diskutiert, was man essen oder trinken darf, ist das Evangelium denn eine Lehre übers Essen und Trinken? Oder geht es da eigentlich vielleicht noch um was anderes? Ich glaube, das ist der Lieblingsspott des Teufels, die Christen mit Fragen zu beschäftigen, die irgendwo möglichst weit am Rand sind. Ja? Wie viel Wasser muss es bei der Taufe sein? Auch da können die Christen sich ja nach Herzenslust drüber streiten. Als ob es darauf ankäme. Und also ich habe wirklich das in der Gemeinde mal erlebt, da war die große Streitfrage, ob es beim Abendmahl Traubensaft sein darf oder ob es Wein sein muss. Und das Ganze wurde so gelöst, dass in der ersten Reihe vorne gab es Wein und ab der zweiten Reihe gab es Traubensaft. Ich habe dann nochmal so frech gesagt, wisst ihr eigentlich, dass weder das eine noch das andere drinsteht, das steht vom Kelch. Aber es steht drin, dass es Brot zu geben hat und nicht Pappdeckel. Oh, da habe ich was gesagt. Da habe ich gesagt, ja, demnächst können wir dann Abend mal mit Speisekarte machen. Ich möchte gerne Oblate mit Saft, ich möchte Schwarzbrot mit Wein. Aber sind das die Fragen, über die wir uns als Christen die Köpfe heiß reden sollten? Oder lieber doch Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist? Wir leben für den Herrn. Wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Und ich möchte auch Mut machen, vielleicht auch das ein oder andere, was man so selbstverständlich angenommen hat, einfach mal zu hinterfragen. Ich kannte jemanden, der war überzeugt davon. Jemand hatte ihm mal gesagt, wenn du nicht eigenhändig ein Tier schlachten kannst, darfst du auch kein Fleisch essen. Und deswegen, weil er gesagt hat, ich könnte das nicht. Deswegen hat er gesagt, er lebt nur vegetarisch. Ich frage, wer von uns kann ein Auto bauen? Und wer ist mit dem Auto da heute? Also, ja, aber allein schon das, dieses so zu verbinden, zu sagen, so muss das. Und weil einer ihm das gesagt hatte, deswegen hat er das so geglaubt, weil er dem vertraut hat. Das nächste, was Paulus dann aber sagt, ist, wir tragen nicht nur Verantwortung für uns selbst. Wir tragen auch Verantwortung füreinander. Und jetzt wird er deutlich, dass er sagt, wir können aber auch nicht nur, wir dürfen nicht nur, dass wir den anderen nicht verurteilen oder verachten, sondern auch, was macht mein Verhalten mit dem anderen? Hilft es dem anderen, wenn er schwach ist und ich dann demonstrativ meine Stärke zeige? Hilft es einem Alkoholkranken, wenn ich demonstrativ meine Schnapsflasche neben ihm aufmache? Oder gibt es das nicht, dass man dann um eines anderen Willen, ihm zuliebe, auf seine eigene Freiheit verzichtet? Muss ich denn meine Freiheit so demonstrativ zeigen? Aber auch das andere. Paulus nennt ja bewusst diejenigen Starke, die sagen, ich habe damit kein Problem. Und die, die sagen, nee, Blutwurst geht nicht, sagt der Schwache. Wie ist es aber, wenn die Schwachen den Spieß umdrehen? Wenn der Schwache sagt, ich bin schließlich der Schwache und deswegen müsst ihr alle jetzt auf mich Rücksicht nehmen. Original so schon gehört in der Gemeinde. Da hat jemand gewaltig den Spieß umgedreht. Da hat jemand seine vermeintliche Schwachheit benutzt, um die ganze Gemeinde zu beherrschen. Solange ich in eurer Mitte bin, darf es das und das nicht geben. Und das ist, was die Gemeinde zerstört. Wenn wir nicht Rücksicht nehmen, einander Freiheit geben. Paulus wird hier sehr deutlich und sagt, unsere Aufgabe ist nicht, sich über einen anderen als Richter aufzuspielen. Unsere Aufgabe ist nicht, den anderen zu verachten, weil er zu anderen Entscheidungen kommt als ich. Unsere Verantwortung ist es, das zu tun, was dem anderen dient. Manchmal dient es dem anderen, ihm zu mehr Freiheit zu helfen. Manchmal dient es dem anderen, auf meine Freiheit zu verzichten. Manchmal dient es dem anderen, ihn mitzunehmen und zu sagen, schau mal, was Jesus dazu sagt. Ich glaube, das ist eine spannende Frage in unserer Zeit. Wir sind nicht dazu aufgefordert, die Einheitsgemeinde zu schaffen, wo jeder im Grunde sagt, in unserer Gemeinde gibt es das und das nicht. Sondern wir sind dazu aufgefordert, hinzuhören, was möchte Jesus von mir? Möchte er, dass ich um des Bruders und der Schwester willen auf Dinge verzichte? Ich hatte mir das zum Beispiel, solange ich Jugendarbeit gemacht habe, habe ich gesagt, ich werde nicht in der Öffentlichkeit Alkohol trinken. Wenn ich zu Hause mit einer Frau ein Glas Wein trinke, ist ein anderes Thema, aber ich werde mich nicht ins Wirtshaus setzen und Bier bestellen, weil ich möchte nicht, dass irgendein Jugendlicher vorbeikommt und sagt, ach, wenn der das saufen kann, dann darf ich es auch. Deswegen habe ich mir gesagt, ich werde das nicht tun, solange ich irgendwo mit der Jugendarbeit zu tun war. Ja, und dann kam ich hier und bin hier in Dreiser eingezogen und dann haben die bei der Umzugskisten ausladen, haben sie gesagt, ach, die kommen aus Bayern, wir haben gleich mal eine Kiste Bier besorgt. Ja, gut, dann wusste ich, da bin ich da in Hessen angekommen. Ja, aber so ist das. Manchmal die Gepflogenheiten, das ist es schon interessant, so wahrzunehmen. Zu meiner Einführung habe ich dann so eine Buddel der Hasebräu da gekriegt. Naja, da wusste ich gleich, jetzt bin ich herangekommen. Aber so ist es wichtig, dass wir sagen, Herr, was ist das, was du von mir möchtest? Und ist es das, dass ich auf meine Freiheit verzichte? Oder dass wir über das Thema mal reden und sagen, Herr, wo möchtest du uns auch bewusst mal Zeit und Gelegenheit geben, das zu hinterfragen, was so schnell zur Gewohnheit wird? Spannendes Thema. Lasst uns im Gespräch bleiben darüber. Wir leben oder wir sterben. Wir gehören dem Herrn. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.